Auf Leben, der Podcast.
Ich glaube, das ist auch so ein generelles übergeordnetes Ziel, auch vielleicht sogar übergeordnet der beruflichen Orientierung, dass man hier personale und soziale Kompetenzen wunderbar stärken kann.
Da geht es sehr stark um Eigeninitiative, Verantwortungsübernahme und ja auch zu wissen, wo liegen meine Stärken. Und das ist nicht immer was, was an Schule gut funktioniert, das auch zu vermitteln. Und die Jugendlichen stehen vor der Herausforderung, sich plötzlich an ein völlig neues System anpassen zu müssen.
Ketzerisch könnte man die These wiederholen, die ich häufig höre aus den Ausbildungsbetrieben, die sagen, die konkreten Noten in einem Zeugnis und auch in einem Abschlusszeugnis sind für uns nicht so relevant, sondern es ist eher der persönliche Eindruck, wie ein Schüler in einem Praktikum rüberkommt bei uns.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufleben, der Podcast. Mein Name ist Tobias Rohe. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In diesem Podcast sprechen wir ja alle zwei Wochen darüber, wie Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise und in Krisen generell gestärkt werden können. Und wir reden darüber, wie sie soziale Strukturen zurückgewinnen können, die auf einmal weggebrochen sind. Soziale Strukturen, die Interaktion mit anderen Menschen, die sind auch besonders wichtig, wenn es darum geht, junge Menschen am Ende ihrer Schulzeit auf den Wechsel in die Berufswelt vorzubereiten. Und dieser Übergang von der Schule ins Berufsleben, der ist schließlich ziemlich entscheidend. Übergangslagen wie dieser Wechsel gehören zu den Schwerpunkten des Programms Aufleben, Zukunft ist jetzt. Und deswegen habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, die aus der Praxis kommen. Ich freue mich sehr, heute bei mir begrüßen zu können Frau Elke Neumann. Sie leitet das Programm Berliner Schülerunternehmen der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und Herrn Rainer Kropp-Kurter. Er ist Leiter der Grund- und Werkrealschule Villingendorf im Schwarzwald. Die Schule befindet sich dieses Jahr unter den 15 Anwärtern auf den Deutschen Schulpreis und unter anderem hat sie auch ein von Aufleben gefördertes Projekt umgesetzt. Hallo Frau Neumann, hallo Herr Kropp-Kurter, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir im Podcast sind.
Hallo.
Hallo.
Ja, Herr Kropp-Kurter, fangen wir doch mal mit Ihnen an. Ihre Schule kann sich dieses Jahr noch Hoffnung auf den Deutschen Schulpreis 2022 machen. Warum stehen Sie denn da auf der Shortlist?
Ich gehe davon aus, das liegt daran, dass wir als ehemalige sehr kleine ländliche Hauptschule mit ungefähr 2013 200 Schülern mittlerweile uns mehr als verdoppelt haben und dass die Jury des Deutschen Schulpreises, also die Bosch-Stiftung, insbesondere die Handlungs- und Praxisorientierung als durchgehendes Unterrichtsprinzip als betrachtenswert erachtet hat.
Ja, das heißt also, bei Ihnen und eben auch bei der Nominierung zum Deutschen Schulpreis, da spielt auch die Vorbereitung aufs Berufsleben eine Rolle. Wie sieht denn die Berufsvorbereitung an Ihrer Schule normalerweise aus, also ohne Pandemiebedingungen?
Ja, wir haben eine zentrale Leitlinie der beruflichen Orientierung, die beginnt übrigens schon ab Klassenstufe 5. Dort haben wir eine kindgerechte Heranführung mit Schülerfirmen. Das beginnt dann mit der sogenannten Apfelklasse. Da wird dann Apfelsaft gemostet, vorher natürlich gesammelt. Da reden wir dann immerhin von 1500 Litern, die dann auf Herbst- und Weihnachtsmärkten vertrieben werden. Also da gibt es dann schon einfach den Heranführung an Wirtschaftskreisläufe, an Kundenorientierung, Marketing. Solche Aspekte geht dann weiter in Klassenstufe 7 in der sogenannten Irlandklasse, wo dann ganz real in einer Schülergenossenschaft gewirtschaftet wird. Da werden tatsächlich weit über 20.000 Euro verdient, um sich eine unvergessliche Reise nach Irland zu erwirtschaften. Und dann geht's weiter mit zahlreichen Praktika. Das geht in Klasse 5, 6 ganz locker, flockig mit eintägigen Praktika, Boys-Girls-Day los, aber steigert sich dann bis in Klassenstufe 8 bis zu 4 Wochen oder in Klasse 10 dann sogar in einem Praxiszug mit 5 Wochen. Wir haben zahlreiche Kooperationen mit Betrieben aller Art, Industrie, Handwerk, Pflege, Gastronomie, öffentlicher Dienst, wo Ausbildungsbotschafter in die Schule kommen. Das kann man sich dann so vorstellen, dass dann eine Art Filter gesetzt ist. Es gibt also erstmal so ein praxisorientierter Workshop von oftmals ehemaligen Schülern, die dann Azubis sind oder junge Mitarbeiter eines Betriebs. Dann gehen aber auch nur die Schüler, die da Blut geleckt haben und Interesse haben, zu einer Betriebserkundung als zweiten Schritt. Daraus entwickelt sich dann häufig ein Praktikum und schlussendlich ein Ausbildungsvertrag. Und das eben dann wirklich in allen diesen Segmenten und Bereichen. Wird ergänzt noch von einer jährlichen Hausmesse, wo hier bei uns in der Mehrzweckhalle bis zu 60 Aussteller sich ein Stelldich eingeben und ihre Ausbildungsangebote vorstellen. Und wir haben ein digitales Tool entwickelt, auch ein bisschen Corona-bedingt. Das nennt sich ein Map of Jobs, ist auf der Homepage der Schule zu finden, wo alle unsere Partnerbetriebe ihre Ausbildungs- und Praktika-Angebote hinterlegen, teilweise mit Imagefilmchen. Und der Clou ist eben, dass das so Google Maps basiert ist, dass die Schüler in ihrem gewohnten Terrain sozusagen dann einfach ihre Plätze finden können, nach Ort zu filtern oder eben nach Branche zu filtern. Ja, und so ist es eben ein roter Faden, der sich durch die ganze Schulzeit legt, gewissermaßen.
Das hört sich wirklich sehr umfassend an. Und das war auch Teil der Begründung für die Nominierung zum Schulpreis?
Ja, also berufliche Orientierung, und dahinter ist natürlich, weil eine Schule ja nicht nur Berufsorientierung macht, sondern auch allgemeinbildende Aufträge hat, dass wir das ganz smart verbunden haben mit Handlungs- und Praxisorientierung. Also dass dann beispielsweise bei der Apfelklasse dann in der Küche Küchenhygiene, Kochen und so weiter in dieses Projekt Apfel hineingeht, oder im Technikunterricht werden dann kleine Laubsägearbeiten, die dann eine Form eines Apfels haben etwa, und die werden dann eben da genauso vertrieben in dieser Firma, in dieser Schülerfirma. Aber es hatte eben dann noch Aspekte eben aus Biologie, aus Hauswirtschaft, aus Technik, aus Deutsch, aus Mathematik, wenn man irgendwelche Kalkulationen machen muss, wie teuer ist denn so ein Apfelsaft dann im Vertrieb, was muss ich da an Marketing machen, welche Briefe muss ich schreiben, um irgendwelche Genehmigungen zu bekommen, dann ist es praktisch dieses fächerübergreifende, fächerverbindende. Das ist, glaube ich, das zentrale Thema beim Deutschen Schulpreis.
Ja, Frau Neumann, das muss sich doch für Sie alles sehr bekannt anhören.
Es hört sich bekannt an, und ich bin jetzt schon ein großer Fan. Ich würde Ihnen den Deutschen Schulpreis auf alle Fälle auch geben. Weil wenn ich das höre, das ist genau das, was wir uns auch wünschen, wenn wir in die Beratungsarbeit mit den Berliner Schulen gehen, dass wir ein fächerübergreifendes Lernen haben, dass wir einen sehr praxisorientierten Ansatz haben, wo alle Schülerinnen auch ihre Stärken einbringen können und eigene Ideen entwickeln können. Also es hört sich wirklich alles sehr großartig an.
Können Sie mal kurz beschreiben, was Sie denn mit den Berliner Schülerunternehmen machen?
Also wir begleiten inzwischen seit vielen Jahren Berliner Schulen bei der Gründung von Schülerinnenfirmen, und zwar auch an allen Schulformen, ob das jetzt Grundschule ist oder Oberschule, zum Teil auch an den Berufsschulen. Und vielleicht eben kurz zur Lernmethode nochmal, weil das ja nicht für alle so eingängig ist, die in dem Feld nicht unterwegs sind. Schülerinnenfirmen sind eben ein sehr, sehr praxisorientierter Ansatz der beruflichen Orientierung. Das heißt, die Schülerinnen entwickeln im besten Fall eine eigene Geschäftsidee. Sie müssen ihre Arbeitsprozesse organisieren. Sie müssen Kolleginnen einarbeiten, auch für Nachwuchs sorgen, müssen Preise kalkulieren. Und was für uns vor allen Dingen immer wichtig ist, ist, dass die Lehrkräfte an der Stelle eben die Begleitenden sind. Also es ist das Unternehmen der Schülerinnen, und sie sollen dort auch ihre Entscheidung treffen. Und wir als Programmteam unterstützen mit verschiedensten Dingen, mit Materialien, mit Veranstaltungen, mit Workshops, mit Beratungsgesprächen. Immer da, wo es uns braucht, kommen wir gern dazu. Wir gestalten ganz grundsätzliche Workshops zum Thema Buchhaltung, zum Thema Marketing, also alles das, was es in so einem Unternehmen braucht. Gern aber auch individuelle Workshops, wenn sich die Schülerinnen vor allen Dingen zum Beispiel mit digitalen Arbeitsweisen beschäftigen wollen, gucken wollen, ob sie ein digitales Projektmanagement für sich in ihrer Schülerinnenfirma einführen wollen, dann kommen wir auch gern dazu.
Das heißt, Sie bringen letztendlich Projekte wie die Apfelklasse, von denen Herr Korb-Kurter gerade gesprochen hat, in die Berliner Schulen hinein.
Genau. In der Regel ist es so, dass die Schulen auf uns zukommen und sagen, sie würden gerne Schülerinnenfirmen bei sich an der Schule machen, wissen aber nicht genau, wie es geht. Ob es zum Beispiel am Nachmittag stattfinden soll, ob es Teil des Unterrichts sein soll, ob es über ganze Jahrgänge sich erstrecken soll oder nur für einen kleinen Teil erstmal zu Beginn. Und das sind Fragen, die wir mit den Schulen dann erstmal klären und dann aber eben auch in die ganz konkrete Arbeit mit den Schülerinnen gehen.
Fallen Ihnen ein paar bemerkenswerte Beispiele von Schülerinnenunternehmen ein?
Ja, wenn man mich das fragt, ist das immer ein bisschen schwierig, weil ich natürlich erstens ein großer Fan der Lernmethode bin und inzwischen so viele Schülerinnenfirmen kennengelernt habe, die alle auf ihre Art und Weise was Besonderes haben. Ob es jetzt bedeutet, dass sie sich ganz intensiv mit Themen der Gemeinwohlökonomie oder dem genossenschaftlichen Arbeiten auseinandersetzen, oder ob es eben darum geht, vor allen Dingen sowas wie ein Team aufzubauen, Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. Für mich ist es immer schön zu sehen, wenn ich Jugendlichen über die Jahre, die sie dann in der Schülerinnenfirma sind, immer mehr an Eigenständigkeit gewinnen und die Verantwortung für ihr Team übernehmen, eigene Ideen entwickeln, eigene Produkte entwickeln. Und diese Schülerinnenfirma ist gerade für Jugendliche, die es im Regelunterricht nicht immer so einfach haben, auch ein Ort, wo sie Erfolgserlebnisse haben und so ein kleines Zuhause an der Schule. Und das ist was, was mich immer sehr bewegt, wenn ich dann dabei zusehen darf, wie über die Jahre so eine Entwicklung stattfindet bei den Jugendlichen.
Herr Kropp-Kutter, können Sie das bestätigen, auch aus Ihrer Erfahrung?
Ja, absolut. Wenn man den Kindern gerade in den jungen Jahrgängen, also Klassenstufe 5, 6, 7, zusehen kann, wie die an ihren Aufgaben regelrecht wachsen. Beim ersten Kundenkontakt bei einem Verkaufsstand beispielsweise ganz schüchtern zur Seite gucken und dann nach dem Durchgang eines Jahres dann da ganz selbstbewusst stehen und das ganz souverän meistern, das ist schon schön anzuschauen. Und ich glaube, das ist auch so ein generelles übergeordnetes Ziel, auch vielleicht sogar übergeordnet der beruflichen Orientierung, dass man hier personale und soziale Kompetenzen wunderbar stärken kann.
Was würden Sie denn sagen jetzt aus Ihrem großen Erfahrungsschatz heraus, was sind denn die größten Herausforderungen für Jugendliche in dieser Übergangsphase zwischen Schule und Beruf?
Also aus unserer Erfahrung im schulischen Kontext ist es einfach die Herausforderung, dass die Jugendlichen ja in sehr jungen Jahren, also bei uns endet die Schule mit dem 10. Schuljahr, und also ich muss dann quasi mich als 13-, 14-, 15-Jähriger ganz intensiv mit einer Lebensentscheidung oder einer Lebensabschnittsentscheidung befassen. Und da gilt es dann eben wirklich, den Horizont zu erweitern, weil es gibt ja glücklicherweise sehr viele Berufsfelder, sehr viele Ausbildungsberufe. Und hier ein objektives Bild zu schaffen und eben den Kindern nichts vorzukauen, sondern ihnen wirklich die ganze Bandbreite aufzumachen, das ist eine große Herausforderung. Und unser Ziel ist ein Stück weit auch Vorurteile, teilweise sogar regelrechte Stigmatisierung gegenüber Berufsfeldern, ein Stück weit entgegenzuwirken. Und das kann ich eben nur, indem wir das ganze Portfolio aufmachen, das öffnen und den Kindern die Möglichkeit geben, wirklich sich auch mal einen Handwerksberuf anzuschauen, der vielleicht so gar nicht im familiären Kontext da wäre. Und dann einfach zu erkennen, ja, das ist vielleicht doch interessant oder genauso gut, das passt gar nicht. Und dann ist man auch ein Stück weit wieder schlauer.
Ja, Frau Neumann, wie ist es? Was sagen Sie für die Jugendlichen die größten Herausforderungen?
Ja, ich habe da eine ähnliche Sicht drauf. Und vielleicht noch zur Ergänzung, das Spannende an dieser Phase ist ja, dass die Jugendlichen wirklich auf sich selbst zurückgeworfen sind. Also grundsätzlich ist ja jeder Übergang in der Bildungsbiografie potenziell kritisch. Ob ich in die Kita komme, in die Grundschule, in die Oberschule, das muss immer gut begleitet werden. Das Spannende ist aber, dass es da eine Lebensphase betrifft, die ja sehr stark auch mit Selbstfindung zu tun hat. Das heißt, die Jugendlichen haben einfach auf vielen Ebenen Aufgaben zu erfüllen. Es gibt eben die Peer Group, die unglaublich wichtig ist und manchmal wichtiger, als sich damit zu beschäftigen, was will ich eigentlich die Jahre mal machen nach der Schule. Und dann vor allen Dingen auch noch die Herausforderung, dass Schulwelt und Arbeitswelt einfach nicht unbedingt immer zusammenpasst. Also die Anforderungen in der Arbeitswelt sind andere. Da geht es sehr stark um Eigeninitiative, Verantwortungsübernahme, für mich selbst einstehen und ja auch zu wissen, wo liegen meine Stärken. Und das ist nicht immer was, was an Schule gut funktioniert, das auch zu vermitteln. Schule funktioniert einfach im System ein bisschen anders. Und die Jugendlichen stehen vor der Herausforderung, sich plötzlich an ein völlig neues System anpassen zu müssen.
Und Ihre Ansätze der Schülerinnenunternehmen, Schülerfirmen wirkt ja eigentlich genau in diese Richtung, richtig?
Genau. Es geht eben genau darum, neben wirtschaftlichen Themen, die, ich sag immer, die laufen so nebenbei mit, ne? Also wie dann Buchhaltung funktioniert, das saugen die Jugendlichen dann sowieso auf wie ein Schwamm. Das machen sie im Tun. Das passiert ganz nebenbei. Worum es uns vor allen Dingen geht, ist, dass die Jugendlichen auch feststellen, wo liegen meine Stärken, wo könnte mein Interesse überhaupt hingehen. Es gibt meiner Erfahrung nach viele Jugendliche, die mit Mathematik überhaupt gar nichts anfangen können und im Regelunterricht von gelangweilt bis wirklich völlig desinteressiert da sitzen. Aber wenn es dann um Buchhaltung für die eigene Schülerinnenfirma geht, da kommt dann plötzlich Energie auf und dann wird festgestellt, ich bin darin eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Und im Idealfall nehmen Sie das ja dann auch wieder mit in den Unterricht zurück.
Ja, ist das auch Ihre Erfahrung, Herr Kaupkurter?
Ja, kann ich absolut bestätigen aus der Praxis, dass dann eigentlich ein Unterrichtssetting am besten gelingt, wenn es gar nicht mehr klar ist, ob das jetzt eine Mathematikstunde ist oder eine Biologiestunde oder eine Geografiestunde, sondern wenn in so einem übergreifenden Bereich dann etwas geschaffen wird, kreativ oder eben auch wirtschaftlich, dann ist die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen am größten. Mhm.
Lassen Sie uns mal kurz auf die letzten beiden Jahre eingehen, die ja sehr anders waren als alles, was vorher war. Sie haben Peergroups genannt, Dinge, die sich ja durch soziale Kooperation, durch soziales Miteinander auch formen. Das war in den letzten beiden Jahren ja alles ganz anders in der Pandemie. Bezogen auf die Herausforderungen, vor denen Schüler und Schülerinnen jetzt stehen, eben beim Übergang von Schule zu Beruf, hat sich da denn was verändert?
Also grundsätzlich haben wir natürlich inzwischen deutlich mehr digitale Angebote der beruflichen Orientierung, einfach auch, weil ja Dinge wie Praktika und so weiter völlig weggefallen sind zum Teil. Was für mich aber diese zwei Jahre Pandemie gezeigt haben, ist eigentlich, dass wir digital ist gut und wenn es darum geht, Informationen zu beschaffen, macht das auch Sinn, aber mir hat es einfach gezeigt, dass der Prozess der beruflichen Orientierung nicht ohne Gespräche und Begegnungen auskommt. Auch jetzt immer noch nicht, sondern dass für die Schülerin unglaublich wichtig ist. Es braucht einen Anker, es braucht Menschen, mit denen ich sprechen kann, sowohl die Familie, aber eben auch noch viele mehr. Es braucht die Praktika, es braucht das Ausprobieren und das sich selbst austesten, um festzustellen, wo will ich eigentlich mal hin. Und das war für mich die entscheidende Erkenntnis, nach der Euphorie des Digitalen festzustellen, dass das dann einfach doch nicht alles auffängt.
Ja, wie war das bei Ihnen im Schwarzwald, Herr Kaupkurter?
Ja, ich kann das absolut bestätigen, was Frau Neumann sagt. Es gab digitale Lösungen. Ich habe auf diese App ja schon kurz erwähnt. Mhm. Oder es gab auch dann diese Ausbildungsbotschafter, die sind dann auch digital ins Klassenzimmer gekommen über ein Streaming, aber das war nicht die gleichwertige Lösung wie jetzt der persönliche Kontakt. Und das bestätigen die Ausbildungsbetriebe, unsere Partner, genauso wie wir das selber beobachten können, das muss erlebt werden. Und eine Schülerfirma hat dann einen Online-Shop gemacht und man hat sich dann einfach beholfen. Aber wir sind natürlich jetzt froh, dass wir hatten jetzt kurz vor den Sommerferien nochmal unsere Hausmesse hier in der Halle und es war einfach ein ganz anderes Aufeinanderzugehen. Das Analoge schlägt das Digitale in dem Bereich definitiv. Hm.
Das heißt, es war aber auch in den letzten zwei Jahren einfach sehr viel nicht möglich von dem, was Sie sonst so machen, also Sie beide.
Also wirklich erstaunlicherweise sind die Dinge doch durchführbar gewesen. Nicht immer an genau diesem Termin, wo es im Jahreslauf normalerweise gesetzt war, gerade also Praktika. Aber es war letztlich eine Frage, glaube ich, auch von Prioritäten. Wenn Praktika prioritär gesehen werden von Schule und Betrieb, dann können sie auch in der Pandemiezeit durchgeführt werden. Und das haben wir auch getan. Klar, im Pflege-Gesundheitsbereich, das war die große Ausnahme, aber in fast allen anderen Bereichen haben auch uns die betrieblichen Partner hier in der Region signalisiert, mit entsprechenden Hygienemaßnahmen können die Praktika durchgeführt werden und wir haben es eben auch so getan.
Ja. Ich kann da vielleicht wirklich auch nochmal bekräftigen, ja, es hat was mit Prioritäten zu tun. Unsere Programmarbeit ließ sich tatsächlich kaum umsetzen, weil gut, wir wissen alle, dass in Berlin der Lehrkräftemangel und generell die Ressourcen an Schule nicht so sonderlich gut aufgestellt sind. Dann gab es eine starke Konzentration auf klassische Kernfächer, was auch immer man von dem Begriff halten mag, aber auf Mathe, Deutsch, Englisch, um die Schülerin eben auch zu ihrem Abschluss zu bringen. Und dort sind dann Angebote wie Schülerinnenfirmen oder Praktika sind tatsächlich zum großen Teil weggebrochen. Die haben einfach nicht stattgefunden. Und das ist eine Frage von, wie organisiere ich auch meinen Schulalltag? Und es hätte Lösungen gegeben an der Stelle, aber tatsächlich war die Überforderung dann in Zeiten der Pandemie manchmal so groß, dass ich dann einfach auf bestimmte Dinge konzentriert wurde an den Schulen.
Ja. Herr Kaupkurter, Sie haben an Ihrer Schule ein ganz besonderes Unterrichtsprojekt. Sie haben das ganz am Anfang schon mal angesprochen, die Irland-Klasse. Das lief in der Pandemiezeit und vielleicht können Sie erst mal sagen, was Sie da genau tun.
Ja, die Irland-Klasse, das ist ein Unterrichtsprojekt, das bei uns seit über 10 Jahren in der 7. Klassenstufe läuft. Da sind die Schülerinnen und Schüler etwa 12 bis 13 Jahre alt. Es wird da eine Schülergenossenschaft gegründet. Genossenschaft deswegen, weil das unter der Schirmherrschaft einer regionalen Genossenschaftsbank steht, die gleichzeitig aber auch das Ganze begleitet mit Workshops von Azubis. Also die bringen den Schülern dann bei, wie man die Buchhaltung macht, wie man Online-Banking macht. Einfach diesen Bereich. Das Ganze ist wichtig, ich habe es schon erwähnt, realwirtschaftend, also mindestens 20.000 Euro pro Klasse, pro Durchgang müssen erwirtschaftet werden, weil eben das Ziel ist, sich eine Reise nach Irland weitestgehend selber zu verdienen. Und wie machten das die Schüler? Mit Catering, mit Helferdiensten von Feuerholzschichten über Gassi gehen, Autowaschen. Bei den Caterings holt man sich das dann auch selber ins Haus, indem dann eine irische Band jährlich hier spielt. Und wenn dann 500 Leute zusammenkommen, Eintritt zahlen, sich's gut gehen lassen mit Essen und Trinken, dann rollt dann quasi der Rubel ganz gut. Und der Clou ist eben dieses fächerübergreifende Prinzip, dass dann in dieser 7. Klassenstufe doch häufig die klassischen Unterrichtsfächer aufgelöst sind, beziehungsweise eingehen in dieses Projekt. Und man eben Mathematikunterricht so macht, dass man Firma berechnet, Kostenkalkulation, Prozentrechnen, Steuern und so weiter. Alles passt da doch ganz wunderbar. Deutsch genauso, wird eine Lektüre gelesen mit einem irischen Hintergrund. Englisch ist ja sowieso klar, dass das da wunderbar reinpasst. Geografie, Geschichte. Dann ist es eben nicht das deutsche Mittelalter, sondern das irische Mittelalter. Und die Schüler wissen dann teilweise gar nicht mehr, ist das jetzt Klasse Schule oder ist das unser Projekt? Und mindestens die These ist, dass die Schüler in dem Jahr wesentlich mehr mitnehmen und lernen, auch als sie es täten, wenn wir da Oldschool machen würden.
Ja. Jetzt hatten Sie vorhin von Prioritäten setzen gesprochen. Haben Sie das auch hinbekommen, jetzt in den Pandemiejahren die Prioritäten so zu setzen, dass dieses Irland-Projekt weiterlief?
Glücklicherweise ja, mit dem großen Pferdefuß. Das war einfach so, dass die Reise selber nicht stattfinden konnte. Die wurde aber jetzt nachgeholt. Also die 8. Klasse, die ist jetzt im Folgejahr jetzt im Juni auf die Grüne Insel geflogen und hat es dann sich noch belohnen können mit ihrem Projekt. Ansonsten ist da viel gelaufen. Also man hat dann einfach, wie ich habe es ja schon erwähnt, diesen www.irlandklasse.de Online-Shop gegründet, hat dann diese Weihnachtsmarktartikel über diesen Kanal vertrieben, hat dann viel Versandhandel gemacht und im Grunde genommen ist dieses Projekt grundsätzlich gelaufen wie immer.
Ja, aber haben Sie beide gefragt, es ist ja dann doch aber ziemlich viel, konnte nicht stattfinden. Haben denn die Schüler wirklich ganz real was verpasst?
Also ich kann nur für die Schulen sprechen, bei denen ich auch in der Beratung bin. Und ich würde sagen, ja. Sie haben den Austausch verpasst, sie haben verpasst, verschiedene Menschen aus verschiedenen Branchen kennenzulernen und reinschnuppern zu können in verschiedene Berufsfelder. Sie haben einfach verpasst, sich auszuprobieren. Und gerade für die letzte Abschlussklasse, da war es ein bisschen eine berufliche Orientierung ins Blaue hinein. Und der Prozess ist sowieso komplex und sollte ja früh ansetzen. Ich bin ja auch ganz begeistert, dass das bei Ihnen, Herr Krokota, schon in der 5. Klasse auch anfängt. Und das braucht einfach Zeit. Und es gab dann mit der Pandemie plötzlich einen Cut an der Stelle. Und die Schulen mussten sich neu aufstellen. Und wenn dann kein Fokus auf dieses Thema gesetzt wird, sondern der Fokus vor allen Dingen dahin geht, dass die Abschlussarbeiten geschrieben werden müssen, damit die Jugendlichen ihren Abschluss schaffen, dann trägt es dazu bei, dass die Jugendlichen da auch was verpassen.
Ja, hat ja was mit Kompetenzen zu tun, beziehungsweise wenn die Prioritäten eben auf die sogenannten Kernfächer gelegt werden, sind denn das die wirklich richtigen Kompetenzen, die Jugendliche brauchen, um den Übergang gut zu schaffen? Und wenn nicht, welche sind es denn stattdessen?
Ja, also ich würde es mal bezeichnen als Entscheidungskompetenz brauchen sie vor allen Dingen. Und das klingt jetzt erstmal so banal, aber dahinter steckt unglaublich viel. Um mich entscheiden zu können, muss ich ja informiert sein. Ich muss in der Lage sein, relevante Informationen von irrelevanten zu trennen. Das ist gar nicht so einfach bei der Fülle an Ausbildung, bei der Fülle an Möglichkeiten, vielleicht auch erst ein freiwilliges soziales Jahr zu machen nach der Schule oder sich doch nochmal dafür zu entscheiden, das Abitur zu machen, um ins Studium zu gehen. Die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass ich die relevanten Informationen brauche und vor allen Dingen selber reflektieren muss, was passt zu mir und wo liegen meine Stärken und wo möchte ich vielleicht einfach mal hin. Das heißt, die Fragen sind unglaublich vielfältig und die kann ich nur beantworten, wenn ich in der Lage bin, für mich Dinge auch auszuschließen und mich zu entscheiden für oder gegen etwas. Deswegen würde ich sagen, ist Entscheidungskompetenz eigentlich die relevante.
Und wo bekommt man die am besten her als Schülerin oder Schüler?
Ich glaube wirklich nur durchs praktische Tun. Also wir können viel darüber sprechen, aber das ist ja eine Erfahrung, die wir alle machen im Leben. Ab und an muss man sich eben entscheiden und das kann ich am besten, wenn ich entweder auf Erfahrung zurückgreifen kann oder ein bestimmtes Wissen habe und auch das Gefühl habe, ich werde unterstützt, sei es von Familie, Peer Group oder es gibt jemanden, den Ausbilder, der mich da einfach unterstützt, einen potenziellen Ausbilder. Es braucht einfach eine Gruppe, die da hinter mir steht. Und das funktioniert aber eben nur, wenn ich die Möglichkeit habe, auszuprobieren und Menschen kennenzulernen, die mich da auch begleiten.
Ja, Herr Kaupp-Kutter, wie sehen Sie das?
Es gibt ja dieses Paar von schulisch gesehen Abschlüsse und daneben die Anschlüsse. Und wir versuchen in der Praxis, diese beiden Begriffe zu versöhnen, beziehungsweise auch gleichzustellen. Also wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, genauso auf die Anschlüsse zu gucken. Und da bin ich d'accord mit Frau Neumann, dass man diese Entscheidungskompetenzen und den ganzen Unterbau an personalen und sozialen Kompetenzen absolut im Blick haben muss. Ketzerisch könnte man die These wiederholen, die ich häufig höre aus den Ausbildungsbetrieben, die sagen, die konkreten Noten in einem Zeugnis und auch in einem Abschlusszeugnis sind für uns nicht so relevant, sondern es ist eher der persönliche Eindruck, wie ein Schüler in einem Praktikum, in einem Probearbeiten, in einem Workshop rüberkommt bei uns und welchen Rohdiamanten wir da eigentlich vor uns haben als zukünftigen Mitarbeiter. Und da sind andere Kompetenzen als jetzt die Mathe 4 oder 3 oder 5 so ganz im Fokus, sondern eher ist es nachher ein zuverlässiger, höflicher, freundlicher, belastungsfähiger, selbstbewusster Mitarbeiter, der uns über viele Jahre im Betrieb einfach ein hilfreicher Mitarbeiter ist.
Hat sich daran was geändert über die letzten 2 Jahre?
Ich glaube grundsätzlich nicht. Ich versuche in der Retroperspektive, ich hoffe es ist in der Retroperspektive und wir gehen nicht in die nächste Schlaufe. Aber wenn ich die letzten 2 Jahre mir so angucke, konnte man es zumindest hier regional gut kompensieren. Was nicht heißt, dass hier viele wichtige soziale Kontakte nicht gepflegt werden konnten und das Ganze wirklich auch eine sehr klapprige Holzbrücke über ein tiefes Tal war, wenn man das Bild so stehen lassen möchte. Aber ich glaube, es sind andere gesellschaftliche Veränderungen, die vielleicht auch mit Corona zu tun haben oder nicht. Hier in der Region, habe ich gerade gestern in der örtlichen Tageszeitung gelesen, ist jeder 2. Ausbildungsplatz unbesetzt. Und es gibt trotzdem eben den Drang immer höher, schneller, weiter, sprich den höheren Schulabschluss und nochmal ein Jahr in der beruflichen Schule, der gar nicht mit einem Abschluss versehen ist, sondern einfach nochmal so ein salopp gesagt frei parken, um die Entscheidung so vor mir herzuschieben, anstatt zu sagen, nee, ich orientiere mich jetzt und entscheide mich bewusst für eine Ausbildung. Und das ist aus der schulischen Perspektive fast schon ein kleines Minenfeld, weil man ja dann manchmal zur richtigen Zeit den Hinweis, den Schubser geben kann oder vielleicht auch nicht tun sollte, um nicht zu sehr in diese persönliche Entscheidung einzugreifen. Und es ist sehr individuell pro Kind, wie ist da das häusliche Umfeld zu sehen. Also ein ganz spannendes Themenfeld.
Jetzt mal die Perspektive der Jugendlichen selbst eingenommen. Welche Wünsche und Fragen haben die denn in Bezug auf Berufsorientierung? An Frau Neumann, was kommt da bei Ihnen an?
Also die Fragen sind immer relativ ähnlich. Ne? Die Jugendlichen stehen vor einem großen schwarzen Loch irgendwie und wissen nicht so genau, wohin. In ganz seltenen Fällen wissen Jugendliche auch schon sehr früh, was sie machen wollen. Das ist ja aber nicht der Normalfall. Und die Fragen sind letztendlich immer, was könnte mir gefallen? Womit möchte ich auch länger meine Zeit verbringen? Was kann ich gut? Und da geht es vor allen Dingen eben um eine sehr individuelle Begleitung. Also bei manchen Jugendlichen reicht dann viel Information. Und die sind dann in der Lage, für sich das auch selbst zu sortieren und Entscheidungen zu treffen. Andere müssen anders begleitet werden, brauchen andere Schubser, wie Herr Kaupp-Kutter jetzt eben schon gesagt hat. Aber die Fragen sind letztendlich bei allen Jugendlichen gleich.
Hm. Und um nochmal auf die Pandemie zurückzukommen, hat sich das denn geändert in den letzten beiden Jahren? Sind die Fragen jetzt andere?
Also aus meiner Perspektive nicht. Die Fragen sind immer noch dieselben. Die Frage ist jetzt eher, woher bekomme ich diese Informationen? Wie komme ich daran? Beziehungsweise jetzt können andere Medien auch genutzt werden, ne? Weil wir auch digitale Angebote jetzt inzwischen haben, die ja zum Teil auch sehr gut sind. Hm. Aber die Fragen sind letztendlich nach wie vor dieselben. Hm. Ich glaube nicht, dass durch die Pandemie sich da viel verändert hat. Es geht immer noch darum, den Übergang zu schaffen zwischen Schule und Beruf.
Herr Kropp-Kurter, wie sehen Sie das?
Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Ich sehe jetzt durch die Pandemie letztlich glücklicherweise keinen wirklichen Bruch in diesem Themenfeld. Leichter gemacht hat es die Sache definitiv nicht, das ist auch klar. Hm. Aber wenn wir jetzt hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, was Restriktionen angeht und entsprechende auch schulische Maßnahmen, sollte es doch möglich sein, den Faden da wieder aufzunehmen, auch in der Schullandschaft allgemein und der beruflichen Orientierung den Stellenwert zu geben, die sie absolut verdient hat.
Das sagt Rainer Kropp-Kurter, Schulleiter der Grund- und Werkrealschule Villingendorf. Vielen Dank an Sie und vielen Dank an Sie, Frau Neumann, für dieses schöne Gespräch.
Ich bedanke mich auch herzlich. Schöne Grüße aus dem Schwarzwald.
Vielen Dank auch.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von Aufleben, der Podcast, angekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei wären. Dann berichtet meine Kollegin Pauline Braune vom Future Rhetoric Camp in Weimar. Dort hat sie mit den Organisatoren und TeilnehmerInnen des Rhetorikwettbewerbs gesprochen und ein paar Eindrücke gesammelt. Wenn Sie diese und alle anderen kommenden Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie am besten den Aufleben-Podcast. Das können Sie überall tun, wo es gute Podcasts gibt. Ob bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder auf allen anderen Plattformen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie Aufleben, der Podcast, weiterempfehlen. Oder wenn Sie uns Feedback, Fragen oder Themenvorschläge schicken an podcast@auf-leben.org. Mehr Informationen zum Programm Aufleben Zukunft ist jetzt finden Sie auf unserer Webseite unter www.auf-leben.org. Schauen Sie da auch gerne mal vorbei. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Aufleben, der Podcast.